Moin und herzlich willkommen zu Waterworld, dem Aquaventus-Podcast mit
Robert Seehaber
und Jörg Singer. Wir stehen kurz vor der Bundestagswahl und freuen uns heute mit Bengt Bergt von der SPD aus dem hohen Norden über Aquaventus zu sprechen. Unsere Vision ist, große Mengen an grünem Wasserstoff auf der Nordsee zu erzeugen und wir freuen uns auf das Gespräch mit ihm.
Geboren in Brandenburg hat es Bengt mittlerweile in den windigen Norden verschlagen. Bevor er 2021 als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Segeberg-Stormarn-Mitte in den Deutschen Bundestag einzog, war er bei Nordex, einem Windturbinenhersteller, tätig, wo er unter anderem als stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats und Vorsitzender des Europäischen Betriebsrats fungiert. Im Bundestag engagiert sich Bengt im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Sein Herz schlägt für eine klimaneutrale Gesellschaft, den Ausbau erneuerbarer Energien und die Stärkung der Arbeitnehmerrechte. Wie das alles zusammenpassen soll, das erklärt er uns gleich. Doch Bengt hat auch eine andere Seite. In seiner Jugend war er Schlagzeuger einer Punkband. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Das mit der Punkband und dem Schlagzeuger, das ist natürlich interessant. Wann hast du jetzt im Wahlkampf das letzte Mal Schlagzeug gespielt?
Boah, nicht nur im Wahlkampf, also im ganzen Mandat habe ich leider kein einziges Set mehr angerührt. Und das fehlt mir unheimlich, aber die Zeit war nicht da. Ich habe jetzt 24 Jahre Schlagzeug auf dem Buckel in verschiedenen Bands. Punk, Metal, Grunge, alles was so da war. Hauptsache es knallt und war heftig. Und ja, das fehlt mir schon, ehrlicherweise.
Und wie war das jetzt nochmal ganz genau mit Tokyo Hotel? Hast du wirklich Schlagzeug mit Tokyo Hotel gespielt?
Tokyo Hotel hat seine ersten Gigs auf meinem Schlagzeug gespielt.
Wow.
Da hießen die noch Devilish, waren 12 und 13 Jahre alt und sangen schon vom großen Weltschmerz. Also haben wir damals schon gesehen, die werden groß, die Jungs.
Du bist ja jetzt gerade voll im Wahlkampf. Man kann das auf deiner Webseite sehen. Du spielst mit Menschen Bingo. Du warst gerade beim Ältestenrat, glaube ich, in deinem Wahlkreis. Pub-Quiz kann man mit dir machen. Ist da das Thema Energie überhaupt ein Thema? Also wir erleben ja zum Glück gerade, dass sich das auch auf andere Themen verlagert. Wie gehen die Menschen mit dem Thema Energie um?
Also es ist noch ein Thema, es ist nicht mehr das Hauptthema. Wir merken ja, dass einige Themen, die im letzten Wahlkampf noch sehr entscheidend waren, Klimaschutz zum Beispiel, auch das Thema Energie, wie gehen wir damit um, wie schaffen wir die Transformation in der Industrie, die rücken ein Stück weit nach hinten. Aber ich war jetzt gerade beim Seniorenbeirat zum Beispiel in der Stadt Ulzburg in meinem Wahlkreis. Da kam natürlich die Frage, wir haben zu hohe Heizkosten, wir haben zu hohe Kosten für Strom. Was sollen wir tun? Oh, und da kann ich natürlich Regierungsprogramme aufzählen, aber wir kommen beim einfachsten raus. Leute, ihr müsst euch einen neuen Anbieter suchen. Ja, also ihr müsst wechseln, ihr müsst dem Markt halt Möglichkeiten geben zu wirken, indem ihr dann halt auch wirklich den günstigeren Preis da nehmt. Also da ist noch viel auch Bildungsarbeit zu leisten und den Leuten kann man da auch wirklich weiterhelfen. Die sind erschüttert, was die für Preise zahlen im Verhältnis zu dem, wie wenig sie zahlen könnten. Und das Thema Gebäude ist bei vielen Leuten noch mit drin. Und ich habe ja bei mir hier im Wahlkreis, auch in Hennstedt-Ulzburg, die Mündung der 380 KV-Trasse, also der Ostküstenleitung, die für Windstrom da ist, die hat den ganzen im Norden transportierten Windstrom in Richtung Südosten wegleitet. Und die mündet hier in einem Umspannwerk in Hennstedt-Ulzburg. Und das war ein Riesenpolitikum. Deswegen sind die Leute gerade hier sehr sensibilisiert, Schleswig-Holstein, aber in ihrem positiven Sinne. Also die sind da konstruktiv dabei. Und dem war sehr wichtig, und es war ein Erfolg der letzten Legislatur, dass wir die Netzentgelte gewälzt haben. Das heißt, dass ganz Deutschland jetzt für den Ausbau der Netze bezahlt, nicht nur die Region, wo halt der Netzausbau passiert.
Ja, wunderbar. Ist es vielleicht auch ein Knotenpunkt, an dem abgeriegelt wird und wo man einen Elektrolyseur auf den Hof stellen könnte?
Oh ja, das hoffe ich. Und wir haben da schon ein paar Gespräche geführt. Gibt ja so ein paar Kandidaten, die ja auch aus dem Norden kommen, die das gerne machen wollen würden. Das ist aber ein Transformationspunkt, weil da viel Gleichstrom hereinkommt und ein Wechselstrom draus gemacht wird und da auch schon Abnehmer für da sein sollen. Ich sehe das noch nicht. Da brauchen wir auf jeden Fall Speicher. Wir brauchen auf jeden Fall Puffer. Das ist ganz wichtig. Und das wird aber noch nicht gesehen.
Bengt, was ist die Rolle für dich vom Wasserstoff? Ist das nur ein Netzdiener oder steckt da nicht noch ganz viel mehr Potenzial drin?
Ja, ist ja keine Überraschung, dass ich ein großer Verfechter des Wasserstoff bin, weil es eine Wertschöpfungsperspektive ist. Es geht nicht nur um grünen Stahl, da gibt es viele Nachrichten pro, contra. Es gibt ja eine Partei, die findet das doof, also jedenfalls einen Parteichef. Ich finde das super, weil wir dort eine Möglichkeit haben, endlich durch die Sektoren durchzukommen. Dass wir nicht nur an Strom denken und das quasi als Puffer nehmen und den Wasserstoff speichern und dann wieder verstromen, sondern weil wir da Marktmöglichkeiten schaffen, man kann in den Wärmesektor gehen, man kann warmes Wasser herstellen, man kann in die Mobilität gehen, indem man zum Beispiel dann in Treibstoffe geht. Und damit hat man eine Wrap-Up-Möglichkeit für die Wasserstoffwirtschaft als solches, weil man braucht ja Abnehmer, man braucht ja einen Markt dafür. Und da ist Mobilität natürlich gut, weil die Zahlungsbereitschaft relativ hoch ist, weil wir jetzt ein sehr, sehr hochpreisiges, sehr, sehr negatives Produkt haben, nämlich die ganzen fossilen Kraftstoffe. die wir gut ersetzen könnten und dort eine gute erstmal mit Blending und auch mit anderen Möglichkeiten reingehen könnten in den Markt, dass wir dann ja endlich den Wasserstoffhubloch so bewerkstelligen, wie wir ihn brauchen.
In einem anderen Podcast, habe ich zur Vorbereitung mal gehört, hat deine Parteikollegin Nina Scher über einen systemischen Umstieg gesprochen. Welche Bedeutung misst du denn dem grünen Wasserstoff auf See bei?
Das wird sehr skeptisch gesehen von vielen, interessanterweise auch von denen, die die Elektrolyseure herstellen sollen, weil es natürlich neu ist. Ja. Ich halte es für enorm wichtig, nicht nur aufgrund der Wertschöpfung der Sicht im Wasserstoff selbst, sondern in der Technologie, die wir dafür entwickeln können, in der Offshore-Technologie, sind wir schon sehr, sehr weit voran. Wir brauchen es meiner Meinung nach, weil wir gerade, wenn wir es schaffen, über Konzepte wie Energy Islands zum Beispiel oder über flexibilisierte Netzknoten, das heißt also sektorengekoppelte Netzknoten auf See, es schaffen, die Überlasten, die ja kommen werden, weil wenn Stürme reinrauschen, dann können wir viel Energie herstellen, wir wissen nicht, ob wir sie verbrauchen können, dann können wir aber weg vom Strom und können hin in Moleküle, indem wir Wasserstoff herstellen, diesen Wasserstoff dann an Land bringen und dann haben wir wieder Wertschöpfung da und dann haben wir ja in Endeffekt ein Wasserstoff, der nichts kostet, theoretisch in der Herstellung, weil wir eine Überschussenergie nutzen, die sonst also im Wert null wäre oder gar negativ sogar, und können daraus ein Produkt schaffen, was Wertschöpfung generieren kann. Und zwar nicht nur im Norden, sondern auch weiter im Süden, weil die Produktkette, die wird sich ja weiter fortpflanzt durch ganz Europa. Und da ist ein riesen Potenzial hinter. Man muss es aber richtig denken und man muss es in Ansätzen schon richtig planen, dabei aber nicht vergessen, dass man die Industrie bzw. den Markt ein Stück weit auch laufen lassen muss.
Du sprichst also nicht nur über die Energie des Wasserstoffs, sondern hast jetzt ein paar Mal Wertschöpfung gesagt. Kannst du das ein bisschen deutlicher machen, was du damit meinst?
Also das geht ja damit los, dass irgendjemand das Ganze plant. Also jetzt nicht nur den Windpark als solches, sondern auch den Elektrolyseur, das Fundament, alles, was dazugehört. Also die ganzen baulichen Einrichtungen, die müssen ja geplant werden. Da hängen Leute hinter, die das machen. Dann haben wir natürlich, dass es gebaut werden muss, es muss hergestellt werden. Dann gibt es dazu die ganzen Handelsbeziehungen, um die einzelnen Bestandteile ranzubekommen. Und das muss dann auch auf See verbracht werden, gewartet werden und irgendwann vielleicht auch mal wieder zurückgebaut werden. Je nachdem, wenn wir vielleicht diese lustigen Small Modular Reactors bekommen, von denen alle erzählen, die noch niemand in echt gesehen hat, diesen Yeti von Reaktoren. Deswegen ist das etwas, was uns hier gerade in Deutschland und Europa helfen kann. Ich habe eine schöne Anekdote dazu. Ich war letztens in den USA im letzten Jahr und da gibt es auch ein Hydrogen Hub, also ein Wasserstoff-Kurznetz, was die da bauen wollen. Da fragte ich, wann wollt ihr denn loslegen? Und da sagten die mir, wenn ihr uns die Technologie liefert. Ich so, wie? Ihr seid doch die USA. Ich sagte, ja, die haben wir nicht. Da seid ihr die Besten. Ja, und das müssen wir weiter treiben, denn bei der Windenergie sehen wir, dass auch die Chinesen ja nicht schlafen und wir müssen neue Technologien entwickeln. Und das ist eine der Kerntechnologien mit den Elektrolyseuren, mit der Speicherung und der Steuerung dieser Technologie. Da sind wir richtig gut und das müssen wir vorantreiben und müssen dabei die neuen Felder, nämlich Offshore, erschließen. Wir werden dumm, wenn wir es nicht.
Was sind denn jetzt nächste ganz konkrete Schritte? Also nicht in die weite Perspektive, sondern was kannst du, was kann auch die SPD im Bundestag schaffen in den nächsten Monaten, um dort die Weichen richtig zu stellen?
Einiges haben wir ja schon geschafft. Wir haben natürlich, also nicht nur wir als SPD, sondern das hat die Ampelregierung ja gemacht, dass wir das Wind-auf-See-Gesetz gemacht haben, in dem erstmal schon die ganzen Ausschreibungen drin waren, dass ganz viele neue Akteure auf die Felder gekommen sind, die dort ausgeschrieben wurden. Dann stand die RED 3 an, das haben wir jetzt nicht mehr umsetzen können. Aber was wir dort reingesetzt haben, ist, dass wir das Thema Wertschöpfung ganz, ganz intensiv mit verankert haben über Ausschreibungskriterien. Da gab es für und wieder, das hat nicht allen Leuten gefallen. Local Content war vor ein paar Jahren, wenn wir uns noch daran erinnern, in der Windbranche war das ein No-Go, da hieß es auch, das ist nicht europarechtskonform. Jetzt merken wir aber, dass wir so ein bisschen in Sandwich geraten zwischen den USA mit ihrem Inflation Reduction Act, die halt massiv investieren und uns Produktionskapazitäten rausziehen wollen, und die Chinesen, die versuchen halt mit günstigen, zugegebenermaßen mittlerweile ziemlich guten Produkten zu überschweren. Und wenn wir sagen, wir wollen eine Wertschöpfung haben, die in Europa stattfindet, dann reicht das nicht nur über die Leitung oder über die Pipelines, die irgendwo hingeht, sondern wir wollen natürlich auch Wertschöpfungsbestandteile im Produkt garantiert aus europäischer Herkunft sehen. Und da sind wir gut. Und das können wir tun und das können wir meiner Meinung nach ohne weiteres erreichen. Wir haben damit aber auch die Möglichkeit, direkt vor Ort den Wert hochzuziehen. Und das können wir im Gesetz verankern, indem wir sagen, wir nehmen einen Wertschöpfungsbestandteil, den wir vorschreiben, das machen übrigens viele andere Länder auch so, dass wir ein gutes Maß finden. Da sind ja die Maschinenbaubetriebe auch mit dabei, dass sie sagen, okay, wir sehen da schon ein paar Möglichkeiten, nicht nur über technische Voraussetzungen, sondern auch über Wertschöpfungsbestandteile zu garantieren, dass die Investitionen hier in Deutschland und in Europa getätigt werden.
Das heißt, du meinst, die Turbine muss in Europa produziert werden oder in Deutschland?
Nicht nur, Teile davon sicherlich, zum Beispiel aber auch, dass der Elektrolyseur aus Europa kommen muss, zum Beispiel, dass wir sagen, Pipelines oder die Sockets, also die Fundamente und solche Sachen, dass wir davon Teile aus Deutschland und Europa kriegen. Man kann die sicherlich auch von woanders her holen, aber wir müssen einen Vorteil gestalten, meiner Meinung nach, um Europa zu stärken. Und das können wir ohne weiteres. Also das kann eine Maßgabe sein, unter der wir locker durchspringen, wo andere aber nicht reinkommen oder eine schwerer reinkommen. Die können das sicherlich auch machen, aber das müssen wir ja nicht fördern, weil wir sind ja in einem Ausschreibungssystem unterwegs. Es geht um eine deutsche Fläche. Es geht darum, dass man diese Fläche vergibt als solches. Und ich halte das Ausschreibungssystem, wie es jetzt aktuell ist, dass man einfach viel, viel Geld bezahlen muss, um sich die Fläche ja zu kaufen, wenn man so möchte, nicht für den richtigen Ansatz. Wir sollten eher sagen, ihr könnt die Fläche haben, dafür möchten wir aber wirklich sichergestellt haben, dass ihr Wertschöpfung in Europa generiert, und zwar nachhaltig.
Das waren ja schon mal sehr, sehr, sehr konkrete Antworten. Jetzt habe ich zwei sehr konkrete Fragen. Wenn die SPD das Wirtschaftsministerium übernimmt, wann kriegen wir die Ermöglichung von kombinierten Anschlusskonzepten und wann wird sein Eins ausgeschrieben?
Also wenn ich was mitzureden habe dort, ja, dann werde ich mich natürlich da voll reinhängen, weil ich das für enorm wichtig halte. Also erstmal die kombinierten Anschlüsse müssen wir auf jeden Fall machen. Wir müssen Sektoren gekoppelt uns nicht erst hinter dem ersten Knoten denken, sondern wir müssen direkt bei der Erzeugungssektoren gekoppelt denken. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass es natürlich sinnvoller ist, dass man switchen kann, weil man damit auch, wenn man sich die kommerzielle Entwicklung eines Projektes anschaut, muss man diese Flexibilität haben, sonst ist man ja auf Gedeih und Verderb an die Strombörse gekoppelt. Und wenn dir da der Preis wegklappt, dann rechnet sich irgendwann das Projekt nicht. Und den letzten beißen die Hunde, das ist im Zweifelsfall der Windmüller, beziehungsweise der Betrieb, der die Windturbinen unterhält, der dann abwarten muss. Und das ist natürlich Mist. Da geht es natürlich darum, dass wir bei den Ausschreibungskriterien nochmal intensiv ran müssen. Ja, da müssen wir eine Flächenkappung haben. Die Flächen dürfen nicht so teuer werden. Wir müssen grundlegende Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Netzanschlüsse flexibilisiert sind, was ich gerade schon erwähnt hatte. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir eine Akteursvielfalt haben, dass sich die Akteure dann natürlich zusammenschließen und dann gegebenenfalls gemeinsam diese Sektorenkopplung auf die Reihe kriegen, vollkommen in Ordnung. Ja. Aber wir brauchen ein bisschen Vielfalt auf dem System, weil wenn wir nur Big Oil und Gas am Start haben, weiß ich nicht, ob wir dann nicht ein Oligopol gestalten, der den Preis dann wieder hochbringt.
Das klingt wirklich sehr konkret. Bezogen auf das Windseegesetz, wie schnell könnte denn das geändert werden, dass diese kombinierten Anschlusskonzepte möglich sind?
Naja, wenn ich gesehen habe, wir haben jetzt in der letzten Woche, da war die Ampel ja eigentlich schon nur noch eine Minderheitenregierung, haben wir es geschafft, mit der Union zusammen, teilweise auch mit der FDP zusammen, Gesetze durchzubringen, wo es um Biogas geht, wo es ums Energiewirtschaftsgesetz geht, also um Spitzenlastkappung von Solarkraftwerken, wo wir Solarthermie noch auf die Reihe gebracht haben, noch viele, viele andere Sachen. Das kann sehr schnell gehen, wenn die richtigen Leute am Tisch sitzen. Und deswegen bin ich da recht optimistisch, weil ich auch gemerkt habe, bei den potenziell zukünftigen Koalitionspartnern, die da anstehen könnten, haben alle auf dem Schirm, dass wir offshore ran müssen. Da gibt es nur noch Belange, wo man dann vielleicht Flächenkonkurrenzen kriegen könnte. CCS, CCU ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Das ist aber keine realistische Konkurrenz, weil da liegen 2000 Meter Gestein dazwischen. Und dementsprechend muss man sich da einfach nur mal in die Augen schauen und mal gucken, wie wir es umsetzen können. Machen müssen wir es, das ist bei allen klar. Und wie wir es machen, das werden wir aushandeln. Ich glaube aber, der Weg ist vorgezeichnet.
Wenn wir jetzt ein bisschen mehr in die europäische Perspektive gehen. Steinwurf von dir wird ja dann der Wirtschaftsminister die Nordsee-Anrainer-Konferenz stattfinden lassen. Wenn du die Keynote halten könntest, was sind denn da die wichtigsten Punkte, wenn man das Thema Offshore, Wind und Wasserstoff europäisch denkt? Also was gibt es da zu tun?
Ich glaube, es gibt so ein paar Schlagworte, die man unterbringen kann. Das erste ist, glaube ich, was wir sagen müssen, Leute, wir sind eine Gemeinschaft, unabhängig davon, ob du in der EU bist oder ob du zum EWR gehörst. Wir sehen es ja jetzt schon, Norwegen, Großbritannien, die ganzen Anrainerstaaten an der Nordsee, die arbeiten ja schon intensiv zusammen. Ich glaube, da müssen Barrieren abgebaut werden, das ist das eine Ding. Dass wir die Briten dazu wahrscheinlich eher tragen müssen und die das eher ein bisschen anders sehen als andere, als die Norweger zum Beispiel, ist auch kein Geheimnis, aber das ist alles machbar. Wir sehen es ja gerade schon, dass da schon Initiativen passieren. Ganz konkret auf die Infrastruktur auf See gesehen ist meiner Meinung nach, dass wir unbedingt ein vermischtes Ringnetz haben müssen, und zwar nicht nur für Strom, für die ganzen Anschlüsse der Windparks, sondern auch ein Ringnetz für die Moleküle. Und da reicht es leider nicht, dass die leider Gottes abgesagte Stichleitung, die aus Norwegen runterkommen sollte, dass die quasi als Hauptpipeline da reinkam, oder dass wir die Aquaductus in Anführungsstrichen nur eine Leitung machen. Die müssen wir machen, zwingend, die ist notwendig. Aber das muss sofort weitergedacht werden und muss sofort im Netz gedacht werden. Denn wir sind ja ein verbundener Markt. Und zwar nicht nur für die Elektronen, sondern auch die Moleküle. Die Wertschöpfungsperspektiven können wir allen bieten. Wir müssen aber dafür Sorge tragen, dass alle die, die entsprechend viel reingeben an Wertschöpfung, auch natürlich hinten raus was ein Stück weit bekommen. Deswegen sage ich ganz offen, dass wir Wertschöpfungsvoraussetzungen, die wir in die Projekte mit reingeben, über die Ausschreibungsmodalitäten durchaus machen sollten. Das sollte aber allen Ländern entsprechend freigestellt werden. Und dann können wir wirklich challengen. Wer hat die beste Technologie? Wo können wir am meisten volkswirtschaftlichen Gewinn rausholen, im Sinne von, wer kann am meisten für Europa bringen, am meisten Unabhängigkeit bringen, am meisten Resilienz bringen. Das sagend, haben wir noch ein anderes Thema, da sind wir beim Thema Sicherheit, Stichwort Schattenflotte und Co., können wir gleich noch drüber sprechen. Das muss auch besprochen werden, denn es kann nicht sein, dass deutsche Windparks von norwegischen Schiffen beschützt werden müssen und deutsche Infrastrukturen, weil wir in Deutschland noch nicht so richtig klar sind darüber, ob das in einer ausschließlichen Wirtschaftszone jetzt Deutschland ist oder ob das Ausland ist.
Ja, spannendes Thema. Ist noch ordentlich viel Potenzial, ordentlich viele Themen für dich dann in der nächsten Runde im Bundestag, ne?
Ja, ich bin noch lange nicht fertig, mein Lieber. Bin noch lange nicht fertig. Da kommt noch was.
Wir haben jetzt 2,5 Wochen vor der Wahl. Was willst du denn noch unseren Hörern, Hörerinnen mit auf den Weg geben?
Also erstmal wählt Bengt. Aber natürlich kommt dazu, dass wir in schwierigen Zeiten stehen. Und so ehrlich müssen wir uns machen. Und wir stehen vor einer Richtungswahl. Wenn ich die eine Seite höre, die sagt, okay, Windturbinen finde ich hässlich, die können wir wieder abbauen. Oder wir wollen die Turbinen der Schande wieder zurückbauen. Oder was da gesagt wurde, Windmühlen der Schande, dieser Quatsch. Dann muss ich wirklich sagen, da hat jemand kein Gefühl für Ästhetik. Ich finde Windmühlen wunderschön. Und gerade je moderner und je mehr sie leisten, desto besser sind sie. Und ich sehe auf der anderen Seite wirklich eine große Sorge, dass wir abdriften in alte Zeiten, die wir schon hatten. Wir müssen innovativ bleiben. Das ist das, was Deutschland groß gemacht hat, wo wir auch groß sind. Und das müssen wir weiter treiben. Und das schaffen wir nur in der Gemeinschaft. Und zwar in der europäischen Gemeinschaft und aber auch in der deutschen Gemeinschaft, dass wir wieder zusammenrücken, dass die demokratische Mitte zusammenrückt. Deswegen halte ich es für wichtig, nochmal alle Menschen daran zu erinnern, es ist eine Richtungswahl, schaut euch genau an, wo wir hinwollen. Schaut euch ein bisschen auch an, was die Programme sagen. Und es geht nicht nur immer nur um ein Thema, dieses Riesenthema Migration. Wir haben noch andere Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und das können wir gut, wenn wir dabei zusammenfinden. Ansonsten verteufelt nicht die erneuerbaren Energien. Das ist das Rückgrat unserer Energieversorgung, die wir jetzt haben. Und das ist die Chance, dass wir in eine gute Zukunft gehen. Denn wir haben es jetzt schon geschafft, in den letzten 2 Jahren 20.000 neue Jobs in der Windenergie zu schaffen. Und das sind gute Jobs. Das sind Tarifjobs. Und das sind gute Leute, die da arbeiten. Das sind in der Regel ziemlich taffe Jungs, die sich wirklich gerade machen dafür, dass wir eine gute Zukunft haben. Und das für die Kinder und unsere Kindeskinder noch ein Stück weit Planet übrig bleibt. Und dafür möchte ich weiter kämpfen. Und da würde ich darum bitten, wenn ihr es könnt, gebt meiner Partei, gebt gerne der SPD die Stimme. Gibt auch andere, die das mittreiben, aber es gibt wenige, die im Wind so stark unterwegs sind. Und ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn ihr Bengt Berg auf dem Zettel seht, macht da euer Kreuzchen. Und Jörg, jetzt kannst du mir eins noch verraten. Ihr habt euch Waterworld genannt. Hat das was mit den Smokern zu tun? Raucht ihr alle oder warum seid ihr auf den Namen gekommen?
Ja, Volltreffer. Du kennst also diesen Klassiker mit Kevin Costner.
Natürlich.
Der mit dem Wind sozusagen gegen die Smoker segelt. Und es ist ja so, man guckt weltweit, über 4 Milliarden Menschen leben an den Ozeanen. Die Pegel steigen noch, auch hier draußen in der Nordsee, 2 bis 4 Millimeter pro Jahr. Und wir wollen ja alle nicht baden gehen. Und wir können was tun. Und Aquaventus tut da eine ganze Menge. Und das war so für uns die Inspiration. Waterworld ist ein Klassiker mittlerweile, ganz am Anfang, weil er auf See produziert wurde, war er zu teuer. Und erst als sich das Ding durchsetzte, er skalierte, wenn man so will, hat sich das gerechnet und wurde dann auch ein Kassenschlager, ein großer Erfolg. Und so ein bisschen ist das auch mit Aquaventus so.
Yes, sehr geil.
Ja, lieber Bengt, vielen Dank, dass du da warst in unserem Podcast und dir für den Endspurt alles, alles Gute, viel Erfolg.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Ganz herzlichen Dank und wir werden alles dafür tun, dass wir Windwasserstoff auf See voranbringen.
Wir sehen uns.